Ich den Text lesen, fortfahrend aus Matthäus 13. Matthäus 13 ab Vers 24. Also Fortsetzung und Thema Matthäus 13 ab Vers 24. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt denn jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten: Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Dann bringt den Weizen in meine Scheune. Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Das alles sagte Jesus der Menge, indem er Gleichnisse gebrauchte. Er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen. So erfüllte sich, was durch den Propheten vorausgesagt war: Ich will in Gleichnissen reden. Ich will verkünden, was seit Erschaffung der Welt verborgen war. Dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Jesus antwortete: Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Sie werden sie in den Feuerofen werfen. Dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Netz, das auf den See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Wenn es voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in die Körbe, die Ungenießbaren aber werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen. Dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Habt ihr das alles verstanden? Fragte Jesus seine Jünger. Ja, erwiderten sie. Da sagte er zu ihnen, dann wisst, jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt. Soweit der Text, bis Vers 52. Und wer noch kann, den bitte ich, sich zum Gebet jetzt zu erheben. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass es wieder möglich ist, dass wir uns an diesem Sonntagvormittag hier versammeln dürfen, dass wir wieder von dir hören dürfen.
Ist doch ein Schatz, ne? Diese Kinder. Toll. Wenn wir in unserer Welt von einer Krise und einer Katastrophe in die nächste stolpern, dann wird klar, was für ein Schatz diese biblische Verheißung eines messianischen Friedensreiches ist. Diese Welt hatte in all ihren Katastrophen und Krisen auch so eine diffuse Erlösersehnsucht, die ja schon vom Paradies her kommt, dass dieser Schlangentreter von Gott kommen würde, der wieder den Frieden und die Herrschaft auf Erden für Gott ringen würde. Doch diese diffuse Sehnsucht, die die Menschheit hat, die wurde nur dem Volk Israel als konkrete Verheißung im Alten Bund geoffenbart, dass tatsächlich Gott seinen Messias senden würde und hier auf dieser Erde sein messianisches Friedensreich aufrichten würde. Dass da der Löwe neben dem Lamm friedlich zusammenleben wird, dass da der kleine Junge an dem Loch der Natter spielen wird, ohne dass das für ihn gefährlich sein wird, dass Waffen zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, dass die Menschen den Krieg nicht mehr lernen werden und dass das Gesetz des Herrn ausgehen wird von Zion. Dieses große messianische Friedensreich, ganz konkret auf dieser Erde, das war die große Sehnsucht und Erwartung und Verheißung, die das Volk Israel hatte. Und wenn wir gerade wieder in einem Chaos leben, wie wir es gerade wieder erleben, dann wird deutlich, wie tief und wie dringlich diese Sehnsucht danach ist, dass dieser Messias kommt und diesem ganzen Leid und Chaos auf dieser Erde ein Ende macht und in Macht und Herrlichkeit sein Friedensreich aufrichtet. Eine große Verheißung, die ganz tief in der Volksseele Israels verwurzelt war und bis heute verwurzelt ist. Und dann kommt dieser Messias, Jesus, und dann kommt er so ganz anders, als sie ihn erwartet haben. Und sie erkennen ihn nicht und sie lehnen ihn ab. Und in Matthäus 12 findet diese Ablehnung Jesu als Messias Israels seinen vorläufigen Höhepunkt. Und genau an dieser Stelle beginnt Jesus jetzt in Matthäus 13 in Gleichnissen zu dem Volk zu reden. Und er sagt, diese Gleichnisrede ist eigentlich Gerichtsrede. An ihr werden sich die Geister scheiden, die Masse des Volkes auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann die Jünger Jesu, wo Jesus ihnen sagt, glückselig eure Augen, dass sie sehen, glückselig eure Ohren, dass sie hören. Und das ist die Verheißung, unter der wir hier heute auch stehen. unter dieser Glückseligpreisung Jesu, dass wir hoffentlich sehen dürfen, dass wir hören dürfen, dass wir verstehen dürfen und nicht hier sitzen, hören und doch nicht hören, sehen und doch nicht verstehen. Was das Volk Israel damals nicht begriffen hat und was Jesus jetzt anfängt, mit Matthäus 13 zu offenbaren, ist der Umstand, dass dieses verheißene Reich Gottes in Macht und Herrlichkeit zurückgestellt wird, eben jetzt nicht gleich anbricht, wie alles ersehnt und erwartet war, sondern dass durch die Ablehnung des Messias der Anbruch dieses Reiches Gottes in Macht und Herrlichkeit nicht aufgehoben, nicht aufgelöst, aber zurückgestellt wird. Doch das Reich, die Herrschaft Gottes, hört mit dieser Zurückstellung nicht auf. Aber es nimmt eine andere Gestalt an. Und von dieser neuen, verborgenen Gestalt der Gottesherrschaft spricht Jesus in den 7 Himmelreichsgleichnissen von Matthäus 13. Jesus offenbart in diesen 7 Gleichnissen das Geheimnis des Reiches Gottes in seiner verborgenen Gestalt und Entwicklung. Und die heilsgeschichtliche Einordnung, die haben wir ganz wesentlich vor einer Woche hier miteinander betrachtet im ersten Teil. Die kann ich heute nicht wiederholen. Wer da nicht da war, dem kann ich nur dringend empfehlen, dass er sich vielleicht von unserer Internetseite sich das runterlädt, noch anhört. Denn das ist natürlich wichtig, diese grundsätzliche heilsgeschichtliche Einordnung zu haben. Jesus beginnt diese 7 Gleichnisse mit dem Gleichnis vom Sämann. Das ist ein ganz grundlegendes Gleichnis, weil es nämlich jetzt deutlich macht, dass dieses Reich Gottes, was im Großen erwartet wird, im Kleinen anfängt, im Einzelnen, in dir und in mir. Und dass am Anfang keine Machtdemonstration Gottes steht, sondern dass am Anfang hier das Wort Gottes steht. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus der Verkündigung. So greift es dann auch der Apostel Paulus auf. Dem ist ja von Gott geschenkt, war hier noch weitergehende, tiefere Offenbarung für die Gemeinde zu empfangen. Aber hier in Matthäus 13 fängt es an, eine ganz wesentliche Schnittstelle, dass Jesus zeigt, ab jetzt geht es die nächste Zeit verborgen mit dieser Gottesherrschaft weiter. Und sie beginnt nicht in der Masse, sondern sie beginnt in dir. In dir und in mir, durch diesen Samen des Wortes Gottes. Und deshalb steht am Anfang der Gottesherrschaft, eben auch jetzt in dieser verborgenen Gestalt, am Anfang dieser Gottesherrschaft steht das Wort Gottes. Und steht die Frage, wie wir dieses Wort aufnehmen und in unser Leben hinein umsetzen. Das war das, was wir letztes Mal betrachtet haben bei diesem ersten Gleichnis vom Sämann. Im ersten Gleichnis vom Sämann beginnt dieses Reich Gottes, diese Gottesherrschaft mit der guten Aussaat des Wortes. Jetzt im zweiten Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen zeigt Jesus, dass es dabei nicht bleibt. Satan schaut nicht tatenlos zu, wie Gott sein Reich baut. Im ersten Gleichnis vom Sämann kommt er wie die Vögel des Himmels, um den ausgesäten Samen des Wortes wegzupicken. Oft hat er damit Erfolg. Aber nicht bei allen. Die gute Saat geht auf und beginnt zu wachsen. Im zweiten Gleichnis ergreift Satan deshalb eine weitere, hinterlistige Gegenmaßnahme, um den Acker zu verderben. Er sät Unkraut mitten unter den Weizen. Und nicht irgendein Unkraut. Jesus sagt, er sät den giftigen Taumellolch. Dieser Taumellolch ist ein dem Weizen ähnliches Unkraut. Dieses Unkraut sieht also zunächst ganz genauso aus wie der Weizen. Wir lesen in Vers 26, Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Da wurde es als solches offenbar. In welcher Phase wird das Unkraut offenbar? Erst in der Phase der Frucht. Erst in der letzten Phase der Frucht zeigt sich der Unterschied zwischen Weizen und Unkraut. Im Anfang sieht sich beides noch sehr ähnlich. Und die Kernaussage unseres Gleichnisses liegt nun in der Frage, wie Gott mit diesem Unkraut mitten unter seinem Weizen umgeht. Und die Antwort Jesu lautet: Um seinen Weizen vor jedem Schaden zu bewahren, lässt er das Unkraut gemeinsam mit dem Weizen bis zur Ernte einfach stehen. Beides darf wachsen und ausreifen bis zur Ernte. Das Unkraut reift aus bis in die Person und bis in das Reich des Antichristen hinein, dieser letzten Steigerungsform und Verkörperung des Bösen. Der Weizen aber, der reift aus bis zur Wiederkunft Jesu hinein in sein Bild und sein Reich. Die Ernte ist der Tag des Gerichtes, der Tag seiner sichtbaren Wiederkunft, an dem die letzte große Scheidung zwischen Weizen und Unkraut auf dieser Erde stattfinden wird. Die Gemeinde Gottes, die hat eine frühere Berufung. Sie wird schon vor dieser sichtbaren Wiederkunft Jesu auf dieser Erde zur Aufrichtung seines Reiches, bevor das kommt, wird diese Gemeinde schon zu ihm hin entrückt. In Wolken, dem Herrn entgegen und als Leib mit dem Haupt vereinigt werden. Und hier müssen wir klar zwischen der Rolle Israels und der Rolle der Gemeinde in der Durchführung des Reiches Gottes unterscheiden. Hier wird der Herr durch Paulus seinen Heilsplan weiter enthüllen. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Der macht mich nämlich immer total traurig, dass es Geschwister gibt, die diese Unterscheidung zwischen Israel und der Gemeinde sehen. Und wenn sie dann so einen Text wie Matthäus 13 lesen, dann macht Klick. Dann geht's aus. Dann gehen die Rollladen runter. Die hören nichts mehr. Aber Jesus sagt das doch gerade. Weil bis zur Wiederkunft, bis zur Entrückung Jesu für seine Gemeinde, auch für die sichtbare Darstellung der Gemeinde, dasselbe Prinzip im Reich Gottes gilt. Die Gemeinde ist der Einschub Gottes in seine Heilsgeschichte zwischen der Verheißung Israels, der Zurückstellung Israels und der Erfüllung der Verheißungen für Israels im messianischen Friedensreich. Und dazwischen ist die Gemeinde in dieser heilsgeschichtlichen Dynamik des Reiches Gottes, der Gottesherrschaft eingebettet, eingeschoben. Und in diesem Einschub lebt sie unter denselben geistlichen Bedingungen, wie sie uns hier in Matthäus 13 gezeigt werden. Bis zur Entrückung gilt auch für die sichtbare Darstellung der Gemeinde dasselbe Prinzip im Reich Gottes. Der Weizen und das Unkraut dürfen auch im Raum der Gemeinde miteinander wachsen und reifen bis zu dem Tag, an dem Jesus in der Entrückung im Raum der Gemeinde auch eine große Scheidung vollzieht. Hier müssen wir nun klar zwischen der unsichtbaren Gemeinde, dem Leib des Christus, und der sichtbaren Darstellung der Gemeinde in Ortsgemeinden und christlichen Werken unterscheiden. An die unsichtbare Gemeinde, den Leib des Christus, kommt der Feind nicht ran. Der Leib des Christus, den kann Satan nicht durchmischen. Der Leib Christi besteht immer zu 100% aus gutem Samen, aus Trägern des Gottesgeistes. Aber der Leib Christi lebt ja heute auch noch auf dieser Erde und sammelt sich in konkreten Ortsgemeinden. dort. Dort hat der Satan Zugriff. Dort sät er nur zu gern Unkraut mitten unter den Weizen. Deshalb ist Ortsgemeinde im Gegensatz zur unsichtbaren Gemeinde des Leibes Christi. Deshalb ist Ortsgemeinde, wie wir hier, immer eine Mischung aus Weizen und Unkraut. Hier leben Wiedergeborene, Erweckte, Interessierte, Mitgeschleifte, familiär Eingebundene, traditionell Übriggebliebene und sonst wie angeschwemmte Menschen in einer Ortsgemeinde vor Ort zusammen. Und diese Durchmischung wird in den Erdentagen der Gemeinde auch nicht aufhören. Aber es kommt der Tag, an dem Gott die große Scheidung vollzieht. Die Bibel sagt, das ist der Tag der Entrückung. Christus wird in einem Augenblick die ganze unsichtbare Gemeinde, den Leib des Christus aus dieser Welt zu sich nehmen. Die ganzen 100%. Und jeden Tag kann es soweit sein. Dann kommt Christus wieder und wird alle seine Glieder zu sich ziehen. Aber glaubt mir, die Ortsgemeinden werden dann noch nicht völlig entvölkert sein. Die Kirchen werden dann noch nicht völlig leer sein. Es vollzieht sich die Scheidung, es wird offenbar. Aber wie viele aus jeder Ortsgemeinde wirklich wiedergeborene Menschen sind, zum Leib Christi gehören, das wird erst dieser Tag zeigen. Das weiß heute von uns niemand. Entscheidend ist aber heilsgeschichtlich, dass auch nach der Entrückung der Gemeinde es ja mit dem Reich Gottes in seiner verborgenen Gestalt noch weitergeht auf dieser Erde. Dann kommt zunächst das Reich des Antichristen. Und auch dort wird es Christusgläubige geben, in Israel und unter den Nationen. Und manch einer von denen, die in einer Ortsgemeinde immer nur mitgelaufen sind, ohne wirklich mit Jesus klare Sache gemacht zu haben, die religiös, traditionell Christen waren, aber nicht im Sinne einer persönlichen, lebendigen Beziehung mit diesem Christus. Von denen wird sehr vielen dann klar werden, wie töricht sie waren. Und dann wird es eine große Erweckung geben. Die Offenbarung spricht von einer großen Schar von Gläubigen, die dann auf dieser Erde leben wird. Menschen, die zum Glauben kommen, durch die großen Zeugen Mose und Elia, die in diesem ersten Teil der Endzeit hier auf Erden ihr Zeugnis abgeben werden, aber eben auch die vielen aus den Ortsgemeinden, die nur mitgelaufen waren. Also, es wird auch nach der Entrückung der Gemeinde zwar für eine logische Sekunde keinen, aber dann doch wieder viele Christusgläubige geben. Das heißt, die verborgene Gestalt des Reiches Gottes geht auch dann noch weiter. Wieder heilsgeschichtlich ganz anders. Aber immer noch geht die verborgene Gestalt des Reiches Gottes auf dieser Erde weiter. Und wird erst bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu auf den Ölberg mit allen seinen Heiligen zur Errettung Israels, zur Aufrichtung des messianischen Friedensreiches auf dieser Erde. Erst dann wird diese verborgene Gestalt des Reiches Gottes enden und eintreten in die sichtbare Macht- und Herrlichkeitsgestalt des Reiches Gottes hier auf Erden. Dann kommt es zu dieser von Jesus hier im Gleichnis angesprochenen eigentlichen Ernte in der Vollendung des Zeitalters. Ist mir ein viel lieberer Begriff als am Ende der Welt. Am Ende der Welt klingt, als wenn der Globus untergeht und ist vorbei. Wovon Jesus hier redet, ist die Vollendung des Zeitalters, die Vollendung des Äons, dieses gegenwärtigen bösen Äons, wie Paulus ihn nennt. Und der hört erst auf, wenn Jesus auf den Ölberg sichtbar mit seinen Heiligen in Macht und Herrlichkeit kommt und dieses messianische Friedensreich jetzt sichtbar, machtvoll, heilvoll für alle auf dieser Erde aufrichten wird. Bis dahin wird das Reich Gottes auf Erden immer nur im Nebeneinander und ineinander von Weizen und Unkraut bestehen. Und beides sieht von außen oft so verwirrend ähnlich aus. Erst an der Frucht erkennen wir den Unterschied. Und es ist die große, große Herausforderung, die von diesem Wort an uns ausgeht, dass wir uns fragen, wo stehen wir eigentlich? Wo gehören wir hin? Wenn dieser Tag der Scheidung kommt, wo sind wir dann? In der Entrückung der Gemeinde bei unserem Herrn? Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Die Gestalt des Reiches Gottes, von der Jesus in den 7 Himmelreichsgleichnissen redet, hat 2 Hauptmerkmale: Kleinheit und Verborgenheit. Kleinheit und Verborgenheit. Und das macht Jesus in diesen beiden zusammengehörenden Gleichnissen vom Senfkorn und vom Sauerteig deutlich. Beim Senfkorn geht es um die Kleinheit und beim Sauerteig um die Verborgenheit im Wirken und Werden der Gottesherrschaft. Das Senfkorn dient als Beispiel für das denkbar Kleinste. So beginnt die Gottesherrschaft. So war es in den Erdentagen Jesu und so erleben wir es heute auch in der Zeit der Gemeinde. Klein und unscheinbar. Jesus sagt in Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Darüber hat er nie einen Zweifel gelassen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und in 1. Korinther 1, 27 bis 28, da zieht Paulus diese Linie der Kleinheit auch noch qualitativ weiter. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Das Unedle der Welt und das Verachtete der Welt hat Gott auserwählt. Das, was nichts ist, damit er das, was in den eigenen Augen meint, etwas zu sein, zunichte machen. Und diese Kleinheit der Gemeinde, die ficht uns manchmal an, gewaltig sogar. Aber dabei wird es nicht bleiben. In dem Senfkorn ist eine unglaubliche Lebenskraft enthalten. Jesus sagt in Vers 32, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Es ist interessant, dass gerade diese sehr schöne Aussage bei den Auslegern umstritten ist. Was bedeutet das? Ist das was Positives, dass die Vögel kommen und da nisten in diesem Baum? Oder ist das vielleicht sogar etwas Negatives? Manche verstehen das als eine negative Aussage, weil die Vögel im ersten Gleichnis vom Sämann ja auch Werkzeuge Satans sind, die den guten Samen wegpicken. Und sie denken, na dann sind die Vögel hier bestimmt auch etwas ein Zeichen für das Böse. Aber wenn wir ins Alte Testament hineingucken, dann sehen wir, dass schon die Propheten dieses Bild vom Baum und dem Nisten im Baum für das Reich Gottes ganz positiv gebraucht haben. Und Jesus greift nichts anderes auf als dieses Bild, das schon sich bei den Propheten findet. So spricht der Prophet Hesekiel von dem Messias und seinem Reich in Hesekiel 17, 22 bis 23. So spricht der Herr Jahwe: Ich selbst werde von dem Wipfel der hohen Zeder, diesem Menschheitsbaum, einen Trieb nehmen, einen kleinen Trieb, und ihn einsetzen. Von dem obersten ihrer Triebe werde ich einen zarten abbrechen und werde ihn selber einpflanzen auf einem hohen und aufragenden Berg, dem Berg Zion, Israel. Auf den hohen Berg Israels werde ich ihn pflanzen, und er wird Zweige treiben und Frucht tragen und zu einer herrlichen Zeder werden. Und unter ihr werden alle Vögel wohnen. Alles, was Flügel hat, im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen. Und etwas später in Hesekiel 31, Vers 6 erklärt Hesekiel dann diese Vögel als Bild für die Nationen. Es ist also eine ganz positive Aussage. Dieses kleine Senfkorn wird zu einem Baum werden, in dessen Schutz die Vögel nisten und leben können. Dieses Reich Gottes wird einmal auf dieser Erde so ein Baum sein, dessen Zweige die ganze Erde überragen und unter dessen Schutz und Segen alle Nationen wohnen und leben können. Was für ein schönes Bild. Und beginnen? Beginnen tut das alles heute in der Kleinheit des Senfkorns, in dir und in mir. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Zur Kleinheit des Senfkorns tritt jetzt die Verborgenheit des Sauerteiges. So wie der Sauerteig im Verborgenen wirkt, bis der ganze Teig durchdrungen ist, so ist es auch mit dem Wirken und Werden der Gottesherrschaft. Man kann es mit den Augen noch gar nicht sehen. Und doch hat hier ein Wirkungsprozess bereits begonnen, der nicht aufhört, bis der ganze Teig durchdrungen ist. Die Verheißung, die sich hier verbirgt, die lautet ganz schlicht: Einmal wird alles von dem Wesen und der Kraft der Gottesherrschaft erfasst werden und durchdrungen sein. An diesem Gleichnis scheiden sich die Auslegungen auch wieder, besonders heftig. Das hat seinen Grund darin, dass Sauerteig an anderen Stellen der Bibel als Bild für die verborgene Wirkungsmacht des Bösen gebraucht wird. Und da liegt es natürlich nahe, den Sauerteig auch in diesem Gleichnis entsprechend negativ als Sinnbild für das Böse zu deuten. Entscheidend in der Auslegung ist für mich hier aber der Gesichtspunkt, dieses Gleichnis eben im Gesamtzusammenhang von Matthäus 13 auszulegen und besonders auch in Übereinstimmung mit dem vorangegangenen Gleichnis vom Senfkorn. Beide Gleichnisse zielen nämlich in dieselbe Richtung. Sie wollen die Kleinheit und Verborgenheit des Reiches Gottes in seiner gegenwärtigen Gestalt ausdrücken. Und deshalb liegt der Schwerpunkt für mich hier nicht auf dem Sauerteig als Bild für das Böse, sondern eben auf dieser verborgenen Wirkungskraft, die das Reich Gottes in seiner gegenwärtigen Gestalt so treffend beschreibt. Dazu kommt noch ein zweiter Gesichtspunkt. Jesus sagt, dass dieser Wirkungsprozess des Sauerteiges andauern werde. Wie lange? Bis es ganz durchsäuert. Da das Gleichnis aber hier das Reich der Himmel beschreibt, würde das bei einer Deutung auf die Wirkungsmacht des Bösen bedeuten, dass am Ende das ganze Reich Gottes vom Bösen erfasst und durchdrungen wäre. Und das ist nun nach dem biblischen Gesamtzeugnis, Gott sei Dank, definitiv nicht der Fall. Und deshalb kann hier mit dem Sauerteig und seiner verborgenen Wirkungskraft nach meiner Überzeugung eben nicht die Wirkungsmacht des Bösen, sondern nur die verborgene Wirkungskraft der Gottesherrschaft gemeint sein. Und da liegt eine ganz tiefe, feine Verheißung drin. Bis es ganz durchsäuert war. Was ist das anderes als was Paulus beschreibt, wenn er sagt, dass am Ende jedes Knie sich beugen wird. Dass alles hineingeführt werden wird in die Gemeinschaft mit diesem lebendigen Gott. Das wird hier schon ganz fein und zart angedeutet. Vor einem Missverständnis müssen wir uns aber hüten, das mit diesem Gleichnis auch immer einhergegangen ist. Mit diesem Gleichnis will Jesus nicht sagen, dass unsere Welt Schritt für Schritt immer christlicher wird. Das prophetische Wort der Bibel bezeugt das ganze Gegenteil. Die Welt lebt in einer großen Dynamik des Abfalls von dem lebendigen Gott und wird in das antichristliche Reich hinein ausreifen. Und dennoch haben wir die Verheißung, dass einmal alles von dem Wesen und der Kraft der Gottesherrschaft erfasst und durchdrungen sein wird, bis es ganz durchsäuert war. Aber dies nicht in einem kontinuierlichen Aufwärtsprozess, wo alles besser wird, sondern nur durch die hereinbrechende, alles verändernde Kraft des wiederkommenden Herrn. Offenbarung 21, Vers 5, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist es. Ich mache alles neu. Und diese einmal alles durchdringende Gotteskraft beginnt heute klein und verborgen in dir und in mir. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist im Werden. In dir und in mir, wenn Christus eingezogen ist und dieses neue Leben begonnen hat. Und Jesus fährt fort, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Mit diesen beiden Gleichnissen beginnen die letzten drei Gleichnisse dieses Siemer-Zyklus, die Jesus jetzt interessanterweise nicht mehr vor dem ganzen Volk, sondern nur noch im kleinen Kreis seiner Jünger erzählt. Kein Wunder, will man sagen, geht es doch jetzt um einen verborgenen Schatz und eine kostbare Perle. Beide Gleichnisse gehören inhaltlich eng zusammen. Ist mit dem Schatz und der Perle dasselbe gemeint? Warum dann aber zwei Gleichnisse? Hier im Jüngerkreis offenbart Jesus sein Herz. Darum hat er nur noch seine kleine Truppe um sich rum. Die Masse ist jetzt weg. Nur noch Jesus und die Seinen sitzen zusammen. Jetzt offenbart Jesus sein Herz. Er meint sich, wenn er von dem Menschen und dem Kaufmann spricht. Der Acker ist die Welt. Und mit dem Schatz im Acker meint Jesus das Volk Israel, das eine Volk inmitten aller Völker. Und was ist die zweite große Kostbarkeit im Herzen Jesu? Das ist die Gemeinde. Mit der Perle meint Jesus seine Gemeinde. Diese beiden Heilskörperschaften sind für Jesus wie ein kostbarer Schatz und eine sehr kostbare Perle. Eine Herzensangelegenheit, eine Kostbarkeit. Sein Leib und seine Braut. So wertvoll für ihn, dass Jesus alles verkauft, was er hat, um diesen Schatz und diese Perle zu gewinnen. In seiner Menschwerdung am Kreuz von Golgatha, da verkauft er alles, was er hat, um diesen Schatz und diese Perle zu gewinnen. Israel und die Gemeinde, dich und mich. Daran wird deutlich, wie wertvoll wir, du, für Jesus sind. Manche verstehen diese beiden Gleichnisse auch als Bild für den Preis der Nachfolge. Hier wird Jesus im Bild des Schatzes und der Perle gesehen und dann wird es so gedeutet, dass wir mit dem Menschen und dem Kaufmann gemeint sind. Gemeint wäre dann, Jesus und das Himmelreich können wir nur gewinnen, wenn wir bereit sind, alles andere dafür dran zu geben. Nun, dagegen ist nicht zu sagen, das ist richtig und wichtig und wird an anderer Stelle von Jesus auch so gesagt. Ich denke nur nicht, dass es in diesen beiden Gleichnissen so gemeint ist. Denn in Matthäus 13 geht es um die heilsgeschichtliche Linie des Reiches Gottes in der Zeit seiner verborgenen Gestalt. Und heilsgeschichtlich geht es Jesus um diese zwei verborgenen Kostbarkeiten, um Israel und die Gemeinde. Und heilsgeschichtlich verkauft er eben alles, was er hat, in der Krippe und am Kreuz. Und damit gewinnt er den Schatz und die Perle für sich, kostbar für ihn. Um diese heilsgeschichtliche Linie geht es hier. Vielleicht ist aber auch gerade die Doppeldeutigkeit dieser beiden Gleichnisse von Jesus durchaus so gewollt. Denn beides hängt ja eng zusammen. Wir sind sein Schatz. Und er ist unser Schatz. Ist das so? Ist Jesus der größte Schatz unseres Lebens? Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Schleppnetz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte. Dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen. Und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Wieder dieser Begriff. Vollendung des Zeitalters. Ende dieses gegenwärtigen Bösen Eons. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. In diesem siebten Gleichnis wird das große Finale beschrieben. Der Übergang von der unsichtbaren Gestalt des Reiches Gottes zu seiner sichtbaren Gestalt. Wann endet die verborgene Gestalt der Gottesherrschaft? Wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Dann wird er für alle Augen sichtbar auf dem Ölberg wiederkommen, sein Volk Israel retten und sein tausendjähriges Friedensreich auf dieser Erde aufrichten. Das ist die Vollendung des gegenwärtigen bösen Zeitalters. Zu dieser Zeit, wenn Jesus wiederkommt auf den Ölberg, ist die Gemeinde bereits entrückt. Da kommt Jesus nicht zu seiner Gemeinde, sondern mit seiner Gemeinde. Mit seiner Gemeinde, aber zu seinem Volk Israel. Wenn die Zeit der Gemeinde mit der Entrückung zu Ende geht, dann geht es im Heilsplan Gottes mit Israel weiter. Und wir haben es hier bei diesem großen Finale im Gleichnis vom Schleppnetz, also nicht mit der Gemeinde, sondern mit Israel zu tun. Die Gemeinde, die ruft der Herr selbst, sagt die Bibel, aus dieser Welt heraus zu sich. In unserem Gleichnis vom Schleppnetz sind es hingegen die Engel, die die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern. Hier bleiben also die Gerechten zurück zum Eingang in das Reich, während die Bösen ausgesondert werden zum Gericht. Es ist also genau umgekehrt wie bei der Entrückung der Gemeinde. Wenn es hier also nicht um die Gemeinde geht, worum geht es dann? Es geht bei dem Gleichnis vom Schleppnetz um die endzeitliche Sammlung Israels aus allen Nationen. Davon spricht der Herr auch in seiner großen Endzeitrede. Und dann, wenn er wiederkommt, sichtbar, dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, alle Stämme Israels. Sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Ganz anders als zu seiner Gemeinde, da ist es in der Verborgenheit verhüllt, verborgen. Da werden wir ihm entgegengerückt, aber hier in großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Mit diesen Auserwählten ist hier nicht die Gemeinde gemeint, denn die ist ja bereits beim Herrn. Mit den Auserwählten sind hier die Glieder des auserwählten Volkes Israel gemeint. Diese werden in der sichtbaren Wiederkunft Jesu von den vier Winden her aus allen Nationen herausgeführt und in Israel zu ihrem Messias und König hin versammelt. Und genau dieses Ereignis in der Vollendung des Zeitalters beschreibt auch unser Gleichnis vom Schleppnetz. Mit dem Meer ist das Völkermeer gemeint. Und mit dem Einholen des Schleppnetzes wird die vollständige Sammlung Israels aus dem Völkermeer beschrieben. Es gibt einige Ausleger, die denken bei diesem Netz an die evangelistische Tätigkeit der Gemeinde. Aber wenn die Bibel im Zusammenhang mit evangelistischer Tätigkeit von einem Netz spricht, dann gebraucht sie hier im Griechischen zwei andere Begriffe, die man mit Wurfnetz und kleinem Fischnetz übersetzen könnte. Hier geht es ums Wurfnetz, das kleine Fischnetz. Von einem Schleppnetz, so richtig in der Breite, ist im Zusammenhang mit Evangelisation nicht die Rede. Das ist ein anderes griechisches Wort, was hier in der Bibel steht. Und das widerspräche ja auch dem Charakter der Evangelisation in der Zeit der Gemeinde. Hier geht es nicht um die Einholung von Massen, sondern um das Fischen Einzelner. Und da passen das Wurfnetz und das kleine Fischnetz besser als das Schleppnetz. Für die vollständige endzeitliche Sammlung Israels bei der sichtbaren Aufrichtung des messianischen Reiches. Da aber ist das Schleppnetz genau das richtige Bild. So ein Schleppnetz wurde mit einem Boot ins Wasser ausgelegt und dann vom Ufer her mit Seilen an Land gezogen. Und Jesus sagt, als es voll war, da wurde es ans Ufer heraufgezogen, als es voll war. Die Bibel sagt in Römer 11, für die Gemeinde gibt es eine Vollzahl. Wenn die Vollzahl aus den Nationen eingegangen sein wird, dann wird diese Gemeinde zu ihm hin entrückt werden und dann geht es mit der Errettung Israels weiter. Es gibt eine Vollzahl. Jesus hat sich eine ganz genaue Zahl gesetzt für seine Gemeinde, für seinen Leib. Und wenn der Letzte hinzugekommen ist, dann geht es ab zu ihm. Doch für Israel gibt es einen Moment, wo das Netz voll ist und ans Ufer gezogen wird. Und das Ufer, das ist das Land Israel, im Gegensatz zum Meer, das das Völkermeer beschreibt. Von dort aus, vom Ufer aus, wird das Schleppnetz eingeholt. Und dabei ist der Fang natürlich sehr durchmischt. Für den Eingang ins Reich Gottes reicht es nicht aus, nur dem Fleisch nach ein Jude zu sein. Das ist hier die Botschaft. Alle Juden werden in diesem großen Schleppnetz reingeholt, aber nicht alle gehen auch ins Reich ein. Es kommt hier zu einer großen Scheidung, zum Gericht über Israel. So spricht der Herr in Matthäus 19, Vers 28 zu seinen Jüngern: Ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, ihr werdet in der Wiedergeburt, der völkischen Wiedergeburt Israels, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, hier auf Erden, werdet auch ihr auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Um dieses Gericht über Israel geht es hier in unserem Gleichnis vom Schleppnetz. Am Eingang des tausendjährigen Reiches wird geschieden, auch innerhalb Israels, von denen, die eingehen dürfen und denen, die nicht eingehen dürfen. Von dem Gericht über die Nationen spricht Jesus dann etwas später in Matthäus 25, 31, hier im Bild von Schafen und Böcken. Und wieder dasselbe Prinzip, Scheidung, Scheidung. Schafe und Böcke, die einen, die eingehen ins Reich und die anderen, die nicht eingehen. Wir halten fest, am Beginn der neuen Heilszeit steht bei Gott immer eine große Scheidung. So wie Gott am Anfang der Schöpfung das Licht von der Finsternis schied, so scheidet er auch jetzt. Deshalb stehen am Anfang des messianischen Reiches diese zwei großen Gerichte über Israel und die Nationen. Die Gemeinde, die hat ihre große Scheidung da bereits hinter sich. Hier hat sich bereits bei der Entrückung gezeigt, wer tatsächlich zu Jesus gehört und wer nur äußerlich dabei war. Und wesensmäßig wurde diese Scheidung von Licht und Finsternis vor diesem Bäma Christi, dem Richterstuhl Christi, auch an seiner Gemeinde vollzogen. Immer braucht es Scheidung. Nie geht es einfach so rein ins Reich Gottes. Immer steht am Anfang die Scheidung von Licht und Finsternis. Also, so oder so, an der Schnittstelle der Gottesherrschaft, in diesem großen Übergang von der unsichtbaren Gestalt des Reiches Gottes zu seiner sichtbaren Gestalt, kommt es zu einer großen Scheidung. An irgendeiner Stelle in der Heilsgeschichte Gottes kommt diese Scheidung auch für uns. Und deshalb sollten wir wissen, wozu wir gehören und uns heute schon von allem scheiden, was einfach nicht in die Gottesherrschaft gehört. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du deine Geheimnisse mit uns teilst, auch die Geheimnisse deiner Gottesherrschaft in seiner verborgenen Gestalt. Herr, da dürfen wir jetzt viel sehen und viel verstehen von dem, wie deine Herrschaft heute abläuft und auf was für eine große Scheidung diese Zeit zuläuft. Und Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass für jeden Einzelnen von uns doch diese Verheißung wirklich gelten möge. Glückselig eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Wir beten dich an. Amen.